Ja, vielleicht sage ich ganz kurz noch ein paar Worte zu meiner Person, weil ich bin ja heute zum ersten Mal hier in Leonberg zur Predigt. Und wenn ich in einer Gemeinde neu bin, dann sage ich immer so ein paar Sätze ganz kurz, damit ihr wisst, wer hier vor euch steht. Wir sind jetzt, meine Frau ist ja heute auch mit dabei, wir sind jetzt seit knapp 2 Jahren in Baden-Württemberg. 2017 habe ich die Verantwortung übernommen für den Bereich Gemeindeaufbau und Evangelisation hier in der Vereinigung und sind seit, ja, wie gesagt, knapp 2 Jahren hier. Davor waren wir 5 Jahre in Bogenhofen. Dort habe ich die Plant Academy geleitet. Das war eine Missionsschule, so ein einjähriger Missionskurs dort in Bogenhofen. Davor waren wir 11 Jahre in Nürnberg. Manche sagen Bayern, das ist aber Franken. Das war eine der ersten Dinge, die ich gelernt habe, als ich dorthin gekommen bin. Also 11 Jahre in Nürnberg. Davor waren wir einige Jahre in Nordrhein-Westfalen als Predigerfamilie. Und ja, davor habe ich studiert. Ich sage immer auch scherzhaft, ich habe auch noch was Vernünftiges gelernt. Ich habe auch eine Tischlerausbildung gemacht vor dem Studium. Also mit Holz mag ich es auch ganz gerne, wenn es sich bietet. Wir haben 3 Kinder, 3 erwachsene Kinder, die 1,5 davon sind schon verheiratet. Also weil die älteste Tochter ist in der Schweiz, ist verheiratet, wird uns in circa 3 Wochen zu Oma und Opa machen. Und die mittlere Tochter, die hat schon standesamtlich geheiratet und heiratet am 30. Mai auch kirchlich. Und die jüngste Tochter, die ist 20, die wohnt noch bei uns zu Hause, die heiratet hoffentlich noch nicht so bald. Die ist noch bei uns und entscheidet sich so gerade, was ist jetzt der nächste Schritt in ihrem Leben, will studieren, was auch immer, in welche Richtung sie das gerne machen möchte, ist sie gerade dabei in diesem Prozess. Ja, also wenn ihr noch mehr wissen wollt, könnt ihr mich auch nach der Predigt dann noch fragen. Ich möchte euch gerne einladen, eure Bibeln zur Hand zu nehmen oder eure Smartphones oder Tablets, wo auch immer ihr eine Bibel greifbar habt. Es wäre gut, sie mit aufzuschlagen im Lukas-Evangelium. Im letzten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Und dort ab Vers 45. Vielleicht so der Zusammenhang dieser Begebenheit, wo wir das jetzt lesen, so als Einstieg in die Gedanken der Predigt. Die Jünger haben sowohl die dunkelste Stunde ihres Lebens erlebt, nämlich die Kreuzigung und Grablegung von Jesus, als auch die freudigste, nämlich das Erlebnis, dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt. Und sie sind dem Auferstandenen begegnet. Da ist die Geschichte von den Emmaus-Jüngern, die auf dem Weg sind nach Emmaus, die Jesus begegnen. Dann steht Jesus plötzlich mitten unter seinen Jüngern. Sie sind dort versammelt, haben die Türen abgeschlossen und er kommt zu ihnen und sagt, Friede sei mit euch. Und sie können es kaum fassen, ihr Glück kaum fassen, dass er lebt. Er sagt, gib mir was zu essen. Und dann merken sie, wow, das ist er ja tatsächlich. Er lebt. Und dann lesen wir ab Vers 44. Der auferstandene Jesus spricht zu seinen Jüngern. Er aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war. Dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Oh, da wäre ich gerne dabei gewesen. Eine Bibelstunde von Jesus aus dem Alten Testament. Messianische Weissagung. Und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben und so musste der Christus leiden und am 3. Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende euch auf euch die Verheißung meines Vaters, ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Er führte sie aber hinaus bis in die Nähe von Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel. Und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen und lobten Gott. Also Jesus gibt seinen Jüngern hier diesen Auftrag. Und er sagt, ihr wisst jetzt alles, ihr habt das alles mitbekommen, ihr habt die ganze Geschichte erlebt. Ich habe euch jetzt die Schrift ausgelegt, ihr das erleuchtet, ihr wisst, was geschehen musste. Und jetzt habe ich einen Auftrag für euch. Geht und predigt allen Völkern. Alle Völker, fangt in Jerusalem an, ihr seid Zeugen, ihr seid meine Zeugen. Zeugen von Jesus, von seiner Auferstehung. Und dann gibt er ihnen eine Verheißung. Er sagt, wartet auf die Verheißung. Und dann geht er zurück in den Himmel und sie kehren zurück nach Jerusalem mit großer Freude. Jetzt die Frage an euch, warum haben sie sich denn mit großer Freude gefreut? Ich meine, Jesus war jetzt weg. Sie waren 3,5 Jahre mit ihm zusammen. Sie sind ihr bester Freund, ihr Herr und Meister, der ihr Berater, ihr Ein und Alles ist weg. Und jetzt kehren sie zurück nach Jerusalem und freuen sich. Ich weiß nicht, ich kann mich noch gut erinnern, als ich so klein war. Und wir mit der ganzen Familie, ich habe noch 5 Geschwister, meine Oma besucht haben. Wir haben in Norddeutschland gewohnt und meine Oma hat in der Nähe von Frankfurt gewohnt. Und wenn wir dann sie besucht haben, dann hat sie erstmal vor Freude geweint, wenn wir gekommen sind. Und dann, wenn wir unsere Koffer wieder gepackt haben und wieder zurück nach Norddeutschland, dann hat sie auch geweint. Aber sie hat da keine Jubelsprünge gemacht und sagt, ich freue mich, dass ihr wieder wegfahrt. Also normalerweise ist doch so, wenn jetzt meine Freunde, meine Familie, Menschen, die mir am Herzen liegen, wenn die sagen, ich bin jetzt weg und Jesus hat gesagt, ich gehe jetzt wieder in den Himmel. Also er war jetzt nicht mehr so, morgen sehen wir uns wieder oder übermorgen oder sonst wo. Dann ist doch die normale Reaktion eigentlich, ich bin traurig, oder? Aber hier steht es, sie kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Warum haben die sich denn gefreut?
Ein Lied, Halleluja, Jesus lebt. Jesus Christus ist auferstanden.
Aha, Halleluja, Jesus lebt. Ja, das war auf jeden Fall ein Grund zur Freude. Aber dass Jesus jetzt weg war, war ja nicht unbedingt ein Grund zur Freude, oder? Jesus sagt ihnen, ich habe noch etwas für euch. Eine Verheißung. Er gibt ihnen eine Verheißung. Ich glaube, deshalb sind sie zurückgekehrt mit großer Freude, weil sie diese Verheißung kannten. Lukas hat ja auch die Apostelgeschichte geschrieben. Und wenn ihr die Apostelgeschichte aufschlagt, Apostelgeschichte 1, Vers 4 und 5, das knüpft quasi an das Lukas-Evangelium, am Ende des Lukas-Evangeliums an. Dort wird es noch mal ausführlicher beschrieben, Apostelgeschichte 1, Vers 4 und 5. Dort heißt es, und als er, also Jesus, mit seinen Jüngern zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Also das war die Verheißung, die er ihnen gegeben hat. Er sagt, ihr werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Und wenn wir hier weiterlesen in Apostelgeschichte 2 kommt ja dann Pfingsten. Alle predigen und die Predigt von Petrus ist hier aufgezeichnet, überliefert worden. Er predigt und dann geht es den Menschen durchs Herz. Und hier lesen wir aus dieser Predigt, Apostelgeschichte 2, Vers 32 und 33. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Also Petrus sagt, das, was jetzt hier passiert ist, dass wir in anderen Sprachen reden können, dass ihr eure das Evangelium in eurer Muttersprache hört, das ist ein direktes Ergebnis von der Verheißung des Vaters, von der Verheißung, dass der Heilige Geist kommt. Und dann geht es ihnen durchs Herz, Vers 37, und dann fragen sie, was sollen wir denn jetzt tun? Was sollen wir jetzt machen? Sie kommen zu dieser Erkenntnis, ja, wir sind mitschuldig daran, dass Jesus gekreuzigt worden ist, wir haben ihn ausgeliefert, sie sind überführt von ihrer Sünde, von ihrer Schuld, und jetzt fragen sie, was sollen wir tun? Und dann sagt Petrus ihnen in Vers 38, tut Buße, also kehrt um, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung. Zu wem spricht er hier? Zu seinen Zuhörern, oder? Er sagt, euch, also die, die ihr mir jetzt zuhört, euch gilt die Verheißung und euren Kindern, also euren Nachkommen und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Also wem gilt diese Verheißung? Allen? Also lest genau. Bitte? Auch uns, ja. Also diese Verheißung gilt nicht allen Menschen, so dass alle Menschen den Heiligen Geist empfangen, sondern diese Verheißung gilt allen, die gläubig werden, die Jesus annehmen, die sagen, ja, ich will ein Kind Gottes sein. Allen, die er hinzurufen wird, die ferne sind, das sind wir. Diese Verheißung gilt auch uns. Ist das Grund zur Freude? Das ist manchmal so ein bisschen so der Heilige Geist. Mit dem können wir so ein bisschen wenig anfangen, habe ich manchmal den Eindruck. Das ist so unfassbar irgendwie, so unnahbar. Und ich möchte gerne mit euch ein bisschen darüber nachdenken, was Jesus über den Heiligen Geist gesagt hat. Johannes 14, Vers 16 bis 19. Er sagt hier zu seinen Jüngern, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Wem gilt die Verheißung des Heiligen Geistes? Auch uns. Die, die wir gläubig geworden sind. Die, die wir Jesus angenommen haben. Die wir mit ihm leben. Die Verheißung des Heiligen Geistes. Ellen White schreibt hier in dem Buch Schritte zu Jesus, von da an, also seit der Auferstehung, seit Pfingsten, sollte Jesus durch den Geist beständig in den Herzen seiner Kinder wohnen. Sie waren nun enger mit ihm verbunden als zu der Zeit, wo er persönlich bei ihnen war. Das Licht, die Liebe und die Kraft des innewohnenden Christus strahlte durch sie hindurch. Alles, was Christus für die Jünger war, möchte er auch heute für seine Kinder sein. Denn in seinem letzten Gebet mit der kleinen Jüngerschar um sich versammelt, sagte er, ich bete nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Also habt ihr auch schon mal so den Gedanken gehabt, oh, das wäre so toll gewesen, damals gelebt zu haben, zur Zeit von Jesus. So ihm wirklich zu begegnen, ihm zu hören, wie er da am See Genezareth steht und predigt und ein paar Wunder von ihm zu sehen, wie er Blinde wieder sehen macht, Aussätzige wieder gesund macht und so der Bergpredigt zu lauschen und so ganz nah bei Jesus zu sein, so ganz direkten Kontakt mit ihm zu haben und zu sagen, wow, Jesus, ganz nah bei ihm zu sein. Wir haben heute einen großen Vorteil, weil wir können heute enger mit ihm verbunden sein, als zu der Zeit, wo er persönlich hier auf dieser Erde war. Warum? Weil Jesus jetzt durch den Heiligen Geist in uns leben möchte. Also nicht nur so, hallo, ich schaue dir in die Augen und wir reden miteinander, sondern er möchte in uns sein, so eng mit uns verbunden sein, ganz eng. Und alles, was Christus für die Jünger war, möchte auch heute für seine Kinder sein. Die Verheißung gilt auch uns, jedem ganz persönlich, der sagt, ich möchte mit Jesus leben. Ich möchte das, was er für mich getan hat, auch persönlich annehmen. Und die Fülle des Heiligen Geistes macht den Unterschied im Leben eines Christen. Die Fülle des Heiligen Geistes, also Jesus in mir durch seinen Geist, macht den Unterschied, ob ich ein siegreiches Leben führen kann oder nicht. Ohne den Heiligen Geist habe ich keine Heilsgewissheit. Römer 8, Vers 16. Der Geist Gottes sagt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also ohne den Heiligen Geist habe ich keine Heilsgewissheit. Ohne den Heiligen Geist gibt es in meinem Leben keine Charakterveränderung. Galater 5, 16 bis 22, wo der Paulus ausführt und sagt, es gibt da so zwei Mächte, eure eigene egoistische, sündige Natur und der Heilige Geist, die gegeneinander kämpfen. Und so, dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Und dann sagt er, wenn euch der Geist regiert, dann werden in eurem Leben auch die Früchte des Geistes zum Vorschein kommen. Und alles das, was in Galater 5, Vers 22 aufgezählt ist, das sind ja Charaktereigenschaften. Also die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut, Treue, Selbstbeherrschung. Eins habe ich noch vergessen, es müssten... Ja, Selbstbeherrschung und Keuschheit, das ist eine andere Übersetzung. Also alle diese Dinge, die da aufgezählt werden, durch den Heiligen Geist wird in meinem Leben etwas verändert. Kann sich mein Charakter immer mehr den Charakter Jesus wieder von Jesus widerspiegeln. Ohne den Heiligen Geist gibt es auch kein kraftvolles Zeugnis. Jesus hat gesagt in der Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, Samarien, bis an das Ende der Welt. Ohne den Heiligen Geist habe ich auch keine Liebe zu den Verlorenen. Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Also der Heilige Geist macht den Unterschied in unserem Leben. Ob ich ein fröhlicher, siegreicher Christ bin oder ob ich von einer Niederlage zur nächsten Niederlage im Matsch liege. Schlagen wir auf Epheser 5, Vers 18. Und dieser Vers ist sehr spannend, weil wir meistens nur den ersten Teil zitieren. Epheser 5, Vers 18. Also wenn wir in einer Bibelstunde oder in irgendeinem Gespräch, zitieren wir meistens den ersten Teil, wo es heißt, berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist. Also, Alkohol ist tabu. Ja, natürlich. Aber der Vers geht noch weiter. Sondern werdet voll Geistes. Das ist eine Aufforderung. Also im Griechischen steht da ein Imperativ, das ist eine Befehlsform. Und zwar ist es so formuliert, dass es nicht eine punktuelle Erfahrung ist, dass ich sage, ja, damals, vor 25 Jahren, da bin ich mit dem Heiligen Geist erfüllt worden, sondern von der grammatikalischen Form ist es so, das ist ein Präsens, und das Präsens drückt im Griechischen so das Dauerhafte aus, die Beständigkeit. Also man könnte auch hier übersetzen vom Sinn her, und lasst euch beständig, immer wieder neu mit dem Heiligen Geist erfüllen. Werdet voll Geistes. Kommen wir dieser Aufforderung nach. Ich meine, das ist ein Befehl, oder? Das steht im Wort Gottes. Er sagt, werdet voll Geistes. Lebst du in der Fülle des Heiligen Geistes? Und das ist ja keine Option für die Superfrommen. So Christsein XXL. Das ist so für mich nicht. Das ist so. Aber da irgendjemand, der da, ja, wow, der ist voll Heiligen Geist. Nein, gilt für alle Christen. Wir haben gesagt, die Verheißung gilt allen, so viele Gott herzurufen wird, jedem von uns. Und wir brauchen die Fülle des Heiligen Geistes in unserem Leben, in unserem Alltag, nicht nur am Sabbatvormittag, sondern jeden Tag, jeden Augenblick sind wir abhängig von ihm, damit wir ein Leben führen können, das Gott gefällt, und nicht nur das, sondern dass wir auch den Auftrag, den er uns gegeben hat, ausführen können. Als Paulus nach Ephesus kam, in Apostelgeschichte 19 wird es berichtet, dort begegnet er einer Gruppe von ungefähr 12 Männern. Und er stellt ihnen eine wichtige Frage. Und er fragt sie: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Was antworten sie? Wir wussten gar nicht, dass es den Heiligen Geist gibt. Es waren Jünger von Johannes. Und er unterrichtet sie, und sie lassen sich nochmal taufen und sie empfangen den Heiligen Geist. Lebst du in der Fülle des Heiligen Geistes? Das ist die entscheidende Frage, wenn es um ein Christsein geht, das eine Ausstrahlung hat, dass die Liebe und die Kraft und das Licht des innewohnenden Christus aus uns herausstrahlen kann. Warum versuchen viele, ein Leben zu führen ohne die Kraft des Heiligen Geistes? Ich weiß nicht, vielleicht gibt es unterschiedliche Gründe, vielleicht gibt es eben diese Unkenntnis. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ich weiß, wie soll ich denn das machen? Es hört sich so, ich weiß nicht, da kommt der Heilige Geist, und es hört sich ein bisschen gefährlich an. Vielleicht hat es auch mit mangelnder Hingabe zu tun, dass wir vielleicht Angst haben, dass Gott uns etwas wegnehmen könnte, was wir eigentlich gar nicht loslassen wollen. Dass wir so sehr mit unserem eigenen Leben beschäftigt sind, dass wir vielleicht auch denken, ja, das ist normal. Also so dieses sieglose Leben als Christ, das ist so das, so muss es anscheinend sein. Nein, so ist es nicht. Oder vielleicht sind wir auch einfach viel zu beschäftigt mit unserem Leben. Wir haben unsere Wünsche, wir haben unsere Karriere, wir haben unser Haus, unser Auto und unser Einkommen, unseren Lebensstil. Wir müssen ja irgendwie müssen wir das ja hinbekommen. Trauen wir Gott zu, was in Matthäus 6, Vers 33 steht? Trachtet. Manche lesen das falsch, diesen Text. Manche zitieren es so: Trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Ist euch was aufgefallen? Zuerst. Trachtet zuerst. Also, was ist meine erste Priorität? Was ist das wirklich, was ist das Allerwichtigste? Was ist so wichtig in meinem Leben, dass ich alles andere diesem einen Punkt unterordne? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Was wird uns alles zufallen? Von was spricht Jesus dort im Zusammenhang? Kleidung, Essen, ein Dach über dem Kopf. Also er spricht nicht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann werdet ihr 1 Million Euro auf dem Konto haben. Ja, manche Fernsehprediger, gerade in Amerika, predigen so. Wenn du alles richtig machst, weil Gott liebt dich und er will, dass du reich und gesund bist, deshalb wirst du auch reich und gesund werden. Das steht so in der Bibel nicht drin. Und wenn Jesus hier sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch das alles zufallen. Dann sagt er, das, was ihr zum Leben braucht, das, was ihr braucht, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Vielleicht gibt es auch solche minderwertigen Dinge, wie hier aus diesem Zitat hervorgeht. Enright schreibt hier, der Ablauf der Zeit hat nichts an der Verheißung Christi, den Heiligen Geist als seinen Stellvertreter zu senden, geändert. Also es liegt nicht an dem Abfluss der Zeit, so vor 2000 Jahren. Ja, da war die Verheißung noch da, aber sie gilt heute noch genauso. Es liegt keineswegs an Einschränkungen seitens Gottes, wenn die Reichtümer seiner Gnade nicht erdwärts zu den Menschen fließen. Wenn die Erfüllung seiner Verheißung nicht so wahrgenommen wird, wie es sein könnte, liegt es daran, dass die Verheißung nicht so geschätzt wird, wie es sein sollte. Wären alle willens dazu, so würden sie auch alle mit dem Geist erfüllt werden. Wo man aber nur wenig über den Mangel an Heiligem Geist nachdenkt, zeigen sich geistliche Dürre, geistliche Finsternis, geistlicher Verfall und geistlicher Tod. Wo immer minderwertige Dinge die Aufmerksamkeit beanspruchen, wird es an der göttlichen Kraft fehlen, die zum Wachstum und Wohlergehen der Gemeinde nötig ist und die alle anderen Segnungen nach sich zieht. Und das, obwohl sie in unermesslicher Fülle angeboten wird. Da dies das Mittel ist, durch das wir Kraft empfangen können, warum hungern und dürsten wir dann nicht nach der Gabe des Geistes? Warum reden wir nicht von ihr, beten wir nicht um sie und predigen wir nicht über sie? Wann habt ihr zum letzten Mal über den Mangel an Heiligem Geist nachgedacht? In eurem Leben, in eurer Gemeinde? Ich meine, ist es ein Thema? Spüren wir dieses Bedürfnis, die Not? Oder machen wir so halt, für was machen wir eigentlich das Gemeinde? Wie viel Ressourcen, wie viel Kraft, wie viel Zeit, wie viel Geld, wie viel Energie stecken wir in, das ist jetzt gefährlich, was ich sage, stecken wir in unser eigenes Gemeindeleben? Wie viel Zeit, Kraft, Geld investieren wir für unsere Veranstaltungen, für unsere Veranstaltungen, wo wir unter uns sind, wo wir schöne Gottesdienste feiern, damit alles organisiert ist, damit alles richtig ist und am Platz steht, dass die richtigen Worte gesagt werden, die richtigen Lieder gesungen werden, damit das alles so passt. Wie viel Zeit verwenden wir für uns selbst, so in unserem eigenen Saft zu schwimmen? Und ich glaube, unsere Gemeinden müssen wieder neu diesen Fokus bekommen, für was sie eigentlich da sind. Was der Grund ist, warum es Adventgemeinde gibt, warum es Adventgemeinde Leonberg gibt. Und das hört sich jetzt vielleicht hart an, aber der eigentliche Grund, warum es Adventgemeinde Leonberg gibt, ist nicht, damit man sich am Sabbatvormittag von 9:30 bis, eigentlich bis um 10:50, habe ich gesehen, müsste die Predigt zu Ende sein, damit man sich hier Sabbatvormittags trifft und eine schöne Zeit hat, sich ein paar fromme Gedanken macht und dann ist man wieder gestärkt für die Woche. Das ist ja auch gut so. Es ist ja schön. Und wir brauchen auch diese Gemeinschaft, auf jeden Fall. Aber unsere erste Priorität ist, Menschen zu Jesus zu führen. Unsere Ressourcen, unser Geld, unsere Zeit, unsere Kraft da hineinzustecken, damit Menschen Jesus kennenlernen können und den Plan für diese Welt, für ihr Leben. Das ist unsere eigentliche Existenzberechtigung. Wenn ihr heute Nachmittag, ihr habt heute Abend noch eine Veranstaltung, aber vielleicht habt ihr heute Nachmittag kurz Zeit, halbe Stunde, dann nehmt euch, wenn ihr das Buch habt zu Hause, das Wirken der Apostel. Wirken der Apostel. Das heißt, jetzt gibt es jetzt auch in der neuen Auflage Hoffnung für alle, glaube ich, oder Hoffnung für, also ich kenne es noch, Wirken der Apostel. Ja? Also das vierte Buch aus dieser Fünferreihe. Und lest das erste Kapitel. Und es fängt eben mit diesen zwei Sätzen an. Die Gemeinde Gottes ist, die Gemeinde ist das auserwählte Mittel Gottes, um Menschen zum Heil zu führen. Sie wurde gegründet, um zu dienen und der Welt das Evangelium zu verkündigen. Das ist unsere Existenzberechtigung. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass viele Gemeinden so diese, warum sie eigentlich da sind, aus dem Blick verloren hat. Und wenn man das aus dem Blick verliert, dann fängt man an, sich um sich selber zu drehen, dann fängt so ein Selbstverdauungsprozess an und man kümmert sich um irgendwas und streitet sich über diese Themen und über das Thema und welche Farbe der Teppich haben soll und wie das geregelt werden soll und man beschäftigt sich nur noch mit internen Dingen und Problemen und verwendet die Kraft, die man eigentlich benutzen sollte, um nach außen zu wirken, nach innen. Und das ist immer selbstzerstörerisch. Wo immer minderwertige Dinge die Aufmerksamkeit beanspruchen, wird es an der göttlichen Kraft fehlen. Gibt es in deinem Leben minderwertige Dinge, die deine Aufmerksamkeit beanspruchen? Und heute sind ja die Möglichkeiten, wow, so groß, dass es da minderwertige Dinge gibt, mit denen ich mich beschäftige. Fernseher, ich weiß nicht, also die nachfolgenden Generationen werden wahrscheinlich gar nicht mehr Fernsehen richtig schauen, sondern sie haben andere Medien, die sie benutzen. Aber vielleicht kennt ihr das, wenn man den Fernseher anschaltet, auf magische Weise verschwindet der Ausknopf. Und man sitzt davor und konsumiert und konsumiert und schaut sich Müll an und Mist an und hat den Eindruck, ist ja alles nur Film, beeinflusst mich nicht. Scannt einfach mal das Fernsehprogramm oder das, was ihr euch anschaut in anderen Medien, mit dem Bibeltext in Philipper 4, Vers 7 ist es, glaube ich. Philipper 4, Vers 6 und 7. Da heißt es, Philipper, Vers 8, Philipper 4, Vers 8. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Also damit beschäftigt euch. Und wenn ich diesen Bibelvers mal anwende auf das Fernsehprogramm, da fällt 95% durch. Wo ich sage, wenn ich das als Maßstab habe, dann kann ich meinen Fernseher auch am besten gleich abschaffen, weil ich kann mir eh nichts anschauen, weil das passt da nicht zusammen, das ist nicht kompatibel. minderwertige Dinge in deinem Leben. Wie kann ich mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? Und ich möchte gerne diese Schritte kurz mit euch durchgehen. Der erste Punkt darin ist, finden wir in Johannes 7, Vers 37 bis 39. Johannes 7, Vers 37 bis 39. Dort heißt es, aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann erklärt der Johannes, das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Also Jesus sagt, eine wichtige Voraussetzung ist, Durst zu haben. Wenn ich keinen Durst habe, werde ich nicht trinken, oder? Also wenn ich dieses Bedürfnis nicht verspüre, dann gehe ich nicht zum Wasserhahn und hole mir ein Glas Wasser und trinke es. Also wen dürstet, der komme zu mir, sagt Jesus. Und das ist der erste Schritt, dass ich erkenne, ich habe ein Bedürfnis. Ich brauche da etwas. Ich brauche eine tiefere Erfahrung mit Jesus. Ich brauche dieses lebendige Wasser, der Heilige Geist. Was ist, wenn ich dieses Bedürfnis nicht habe? Also wenn ich jetzt hier sitze und sage, ja, weiß nicht, was redet der da vorne? Dann kann es hilfreich sein, Gott zu bitten, Herr, bitte erwecke in mir dieses Bedürfnis. Ich weiß, ich sollte dieses Bedürfnis eigentlich haben, aber ich habe es nicht. Bitte erwecke in mir dieses Bedürfnis. Schenk mir diesen Durst, dass ich wirklich ein Verlangen danach habe, nach deinem Geist in meinem Leben. Apostelgeschichte 2, Vers 38, haben wir vorhin schon gelesen. Kehrt um, lasst euch taufen zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also Umkehr, eine völlige Lebensübergabe an Gott ist damit gemeint. Dass ich ganz mein Leben ihm gebe, ihm weihe, ohne Wenn und Aber. Ganz mein Leben ihm gebe. Und dann Lukas 11, Vers 13. Lukas 11, Vers 13, Jesus erzählt hier von diesem bittenden Freund. Vers 9 sagt er, Lukas 11, 9, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Und dann Vers 13, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Also, ich soll einfach darum bitten. Ich muss keine geistlichen Klimmzüge machen, versteht ihr? So, erstmal, Gott sagt, besser dich erstmal und mach erstmal und schau mal zu, wie und leg das und das und das und dann. Nein, ich habe diesen Durst. Ich habe mein Leben Jesus gegeben. Ich gehöre ganz ihm. Er ist mein Vater. Ich bin sein Kind. Und dann darf ich auch zu ihm kommen als sein Kind. Und darf ihn bitten, sagen, Herr, bitte, erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Und die Verheißung ist, er wird den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Er wird seine Verheißung erfüllen, auch in meinem Leben. Und dann Galater 3, Vers 14. So der zweite Teil. Galater 3, 14, der zweite Teil. Damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Also wenn ich jetzt Gott darum bitte, dann muss ich auch daran glauben, dass er seine Verheißungen erfüllt. Ich habe hier dieses Zitat: Glauben beinhaltet die feste Überzeugung, dass Gottes Wort wahr ist und seine Verheißungen gewiss sind. Also glaube ich das, dass Gott sein Wort erfüllt, dass er zu seinem Wort steht, dass er fähig ist, seine Verheißung zu erfüllen. Und manchmal, ich vergleiche das gerne mit einer anderen Verheißung. Also wenn wir zum Beispiel 1. Johannes 1, Vers 9, das ist eine Verheißung, die man auswendig können sollte, das ist sehr gut, sehr wichtig, 1. Johannes 1, Vers 9, das heißt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Also, wenn ich jetzt eine Sünde begangen habe und ich habe diese Verheißung, bekenne deine Sünden und ich vergebe dir und ich reinige dich und ich gehe auf die Knie und bekenne Gott meine Sünden und sage, Herr, es tut mir leid, bitte vergib mir. Hat er mir dann vergeben? Warum? Weil er sein Wort sagt, weil er zu seinem Wort steht. Also die Bedingung ist natürlich, ich bekenne meine Sünde. Also ich stehe dazu, ich vertusche es nicht. Und auch nicht so, wie ein junger Mann mal zu mir sagte, Thomas, weißt du, wir haben so einen gnädigen Gott. Ich habe heute die Sünde begangen, Gott hat mir vergeben und ich weiß, morgen werde ich sie wieder tun. Und Gott wird mir wieder vergeben. Ist das nicht wunderbar? Nein, das ist nicht die richtige Einstellung zum Thema Sünde, sondern ich bin erschüttert über meine Sünde. Es tut mir leid. Und ich komme zu Gott und sage, bitte vergib mir. Und dann sagt er, ich vergebe dir. Was ist, wenn ich jetzt aufstehe und gar nicht fühle, dass Gott mir vergeben hat? Hat er mir dann trotzdem vergeben? Ja, natürlich. Gottes Verheißung, die Erfüllung seiner Verheißung ist nicht abhängig von meinen Gefühlen, sondern von meinem Glauben. Ich glaube es, ich nehme es im Glauben in Anspruch, dass Gottes Wort wahr ist und dass er seine Verheißungen erfüllt und sie gewiss sind. Und in dem Sinne darf ich das annehmen. Und das möchte ich jetzt übertragen. Also wenn ich jetzt meine Sünden bekenne und Gott mir vergeben hat, ich darf in der Gewissheit aufstehen, dass ich Vergebung erfahren habe bei Gott, auch wenn ich es in diesem Moment nicht fühle. Und wenn ich das jetzt übertrage auf den Heiligen Geist, wenn die Verheißung da ist, bittet und der Vater im Himmel wird euch geben, dann darf ich in dieser Gewissheit aufstehen, dass Gott mir den Heiligen Geist gegeben hat, mich erfüllt hat mit dem Heiligen Geist, auch wenn ich es in diesem Moment nicht fühle und nicht spüre. Glaube ist kein Gefühl. Glaube ist ein sich verlassen auf das, was Gott gesagt hat, dass er zu seinem Wort steht. Apostelgeschichte 1,14. Diese alle aber blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Sie blieben beständig zusammen. Sie haben die Verheißung Gottes in Anspruch genommen. Sie wussten, dass sie aus eigener Kraft es nicht schaffen. Ich meine, der Missionsauftrag von Jesus war so umfassend. Er hat gesagt, alle Welt, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker. Und sie wussten, zu 12 oder hier Apostelgeschichte 120, das schaffen sie nie. Und Jesus hat ihnen ja auch gesagt, wartet, bis ihr mit Kraft angetan werdet aus der Höhe. Wartet, bis sich die Verheißung erfüllt. Und dann fangt an. Und das haben sie gemacht. Sie sind hier zusammen, einmütig, beständig im Gebet. Sie haben ihre Sünden bekannt, sie haben Dinge, die zwischen ihnen standen, ausgeräumt und sie haben sich vereint im Gebet Eine betende Gemeinde ist eine wachsende Gemeinde. Eine betende Gemeinde ist eine wachsende Gemeinde. Und deshalb ist es so wichtig, sich wirklich Zeit zu nehmen für das Gebet. Nicht einfach nur zu sagen, ja, also es gehört halt dazu. Wir beten am Anfang des Gottesdienstes, wir beten am Ende des Gottesdienstes, wir beten am Anfang von einer Ausschusssitzung. Das ist so, das gehört irgendwie so zu unserer adventistischen Kultur, weil man betet halt. Nein, sie haben hier, sie waren beständig zusammen, sie haben gebetet, sie haben gerungen. Und dann nach 10 Tagen kam der Heilige Geist. Noch ein Zitat aus der Schatzkammer der Zeugnisse. Man beachte, dass der Heilige Geist erst ausgegossen wurde, nachdem die Jünger vollkommen einig geworden waren und nicht länger nach dem höchsten Platz strebten. Alle waren einmütig. Alle Meinungsverschiedenheiten waren beseitigt. Das bewies auch das von ihnen abgelegte Zeugnis, nachdem der Geist gegeben worden war. Die Menge aber der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Christus, der starb, damit Sünder leben möchten, beseelte durch seinen Geist die ganze Versammlung der Gläubigen. Die Jünger baten nicht um Segen für sich. Also nicht, Herr, bitte, schenk uns den Heiligen Geist. Ich möchte in der Heiligung weiter wachsen. Nein, es ging darum, die Welt mit dem Evangelium zu erreichen. Das war ihr Anliegen. Die Bürde für Seelen lastete auf ihnen. Das Evangelium sollte bis an die Enden der Erde getragen werden und sie erhoben Anspruch auf die Ausrüstung mit der Kraft, die Jesus ihnen verheißen hatte. Da wurde der Heilige Geist ausgegossen und Tausende bekehrten sich an einem Tag zu Christus. Und mir gefällt das hier, wie das hier dann weitergeht. So kann es auch jetzt sein. Christen sollten alle Zwietracht beseitigen und sich zur Errettung der Verlorenen Gott weihen. Im Glauben müssen sie um den verheißenen Segen bitten, dann wird er ihnen gegeben. Die Ausgießung des Geistes in den Tagen der Apostel war der Frühregen. Herrlich waren seine Folgen. Noch reichlicher wird der Spätregen fallen. Die Frage ist, bin ich bereit, den Preis dafür zu bezahlen? Bin ich bereit, Dinge zu klären? Bin ich bereit, Dinge auszuräumen, so wie die Jünger. Gab es bei den Jüngern irgendetwas zum Ausräumen, irgendwas, was zwischen ihnen stand? Oh, ja, ich bin der Größte. Ich darf neben Jesus sitzen, wenn er kommt in seinem Reich. Ich bin der Beste, mit den tollsten Gaben. Und sie haben sich gegenseitig ihren Glauben abgesprochen. Kann es sein, dass es in deinem, dass es in meinem Leben Dinge gibt, die Gott so die Tür zuschließen, dass er nicht kraftvoll wirken kann in meinem Leben und im Leben meiner Gemeinde? Der Heilige Geist und Bitterkeit, schreibt Mark Finley, der Heilige Geist und Bitterkeit passen nicht zusammen, ähnlich wie Öl und Wasser. Das kann man schütteln und dann sieht es so für einen kurzen Augenblick so aus, wow, ja. Und dann nach 30 Sekunden, zack, hat sie es wieder abgesetzt. Unser himmlischer Vater gibt denen, die ihn darum bitten, den Heiligen Geist bereitwilliger als Eltern ihren Kindern Gutes geben. Aber es ist unsere Aufgabe, durch Demut, Bekenntnis, Reue und ernsthaftes Gebet die Voraussetzungen zu schaffen, die es Gott möglich machen und seinen Segen zu geben. Eine Erneuerung kann nur als Gebetserhörung stattfinden. Der Geist Gottes kann nicht kommen, wenn ihm nicht der Weg bereitet wird. Und noch 2 Folien. Wenn Kälte und Teilnahmslosigkeit deine geistlichen Sinne erfasst haben und dein Interesse an denjenigen, die in ihren Sünden zugrunde gehen, abnimmt, ist es Zeit, erneut bekehrt zu werden. Der beste Weg ist, sofort persönliche Anstrengungen zu unternehmen, um andere zu retten, indem du ihnen zum Segen wirst, wirst du selbst gesegnet werden. Also, für was brauche ich den Heiligen Geist? Der Heilige Geist wird nicht gegeben, damit ich einen besseren Glauben führen kann, damit ich ein intensiveres Andachtsleben habe, sondern der Heilige Geist ist dafür da, dass andere Menschen gerettet werden, dass ich Kraft habe, andere Menschen zu Jesus zu führen. Ich gehe das mal hier durch. Bevor ich Gottes Angesicht wegen der Erweckung vieler Menschen suche, muss ich ihn um die Erweckung eines Einzelnen bitten, meiner Person. Und das möchte ich euch heute Morgen gerne mitgeben. Erweckung, Reformation in meinem eigenen Leben und im Leben meiner Gemeinde, im Leben unserer Vereinigung. Ich glaube, das haben wir sehr nötig. Ich habe es nötig. Und wenn ich hier predige über den Heiligen Geist, dann trifft alles, was ich heute gesagt habe, hundertprozentig auf mich zu. Also ich stehe hier nicht so von wegen, ich muss euch jetzt mal was Wichtiges sagen, sondern es betrifft mich. Ja? Ich bin auch ein Mensch, wie jeder andere auch. Und es ist wichtig, dass ich und dass du, dass wir das ernst nehmen und Gott beim Wort nehmen. An dieser Stelle, und damit ende ich diese Predigt, diese Gedanken, an dieser Stelle möchte ich euch mitteilen, wie beeindruckt ich von einigen Szenen war, die des Nachts an meinem inneren Auge vorübergezogen sind. Ich sah, dass an vielen Orten eine Welle der Erneuerung durch unsere Gemeinden ging. Viele Geschwister hatten den Ruf Gottes ganz neu gehört und antworteten darauf, indem sie aufstanden und sich gemeinsam mit anderen Gott zur Verfügung stellten. Hat sie dich dort auch gesehen? In dieser Vision? Eine Welle der Erneuerung. Geschwister, Gott spricht zu uns. Sollten wir nicht seinem Ruf folgen? Ich denke, wir sollten wie Menschen handeln, die auf ihren Herrn warten. Die Zeit ist reif, die Lampen neu zu entzünden und das Licht weiterzutragen. Lasst uns nicht untätig abwarten, sondern handeln. Amen.